Hallo und schön, dass du da bist beim Podcast Seelische Wundheilung. Mein Name ist Karin Korndeuer und bei mir geht es um das Thema emotionalen Missbrauch, psychische Gewalt in Familien und Partnerschaften, Narzissmus, wie man aus diesem toxischen Kreislauf rausfindet und wie man in seiner Heilung findet. Hallo meine wundervollen Seelen da draußen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist das Thema ein bisschen schwerer und ein bisschen erdrückender vielleicht. Ich habe die liebe Astrid bei mir, wir kennen uns schon relativ lange. Eine betroffene, ganz starke Frau, die es wirklich nicht leicht hatte. Es geht um toxische Beziehungen und den Ausstieg. Was genau vorgefallen ist und was genau bei ihr so los war, wird sie uns selbst erzählen. Wir kennen uns von der Selbsthilfegruppe und die liebe Astrid hat auch schon den Seelendetox-Workshop mitgemacht und auch Heilreisen. Und sie wird so ein bisschen berichten, was ihr passiert ist, wie sie den Ausstieg geschafft hat und wie sie sich so in der Heilung tut, ihre Schritte, was sie selbst so unternimmt und wie es auch immer wieder mit Rückschritten und mit Rückfällen ist natürlich. Und das wollen wir euch einfach erzählen. Wir werden darüber gemeinsam sprechen. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wenn ihr selbst ein Thema habt, das ihr vielleicht mal öffentlich besprechen wollt in einem Podcast von mir, dann meldet euch sehr gerne. Ich suche auf alle Fälle immer wieder Gesprächspartner für Frühling, Sommer, Herbst, je nachdem. Ihr könnt euch gerne melden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir das so gemeinsam besprechen, um auch zu sehen, dass niemand alleine ist und dass wir uns auch gegenseitig helfen können und dass es immer Lösungswege gibt und Mittel gibt, uns auch gemeinsam zu stärken. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Ich begrüße die liebe Astrid.
Hallo liebe Astrid, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich habe den Hörern schon kurz erzählt, woher wir uns kennen, unseren gemeinsamen Weg. Und ich dachte, wir starten damit, vielleicht möchtest du mal ein bisschen erzählen, was so passiert ist, also was, wo begann dieser toxische Weg, deine toxische Partnerschaft und wie hast du gemerkt, dass es so toxisch ist?
Wie habe ich das gemerkt? Gemerkt habe ich es eigentlich erst, oder benennen konnte ich das eigentlich erst, als es schon vorbei war. Und ja. Ich war 15 Jahre in einer Beziehung, die von Anfang an anders war als, es ging schnell so, dass ich hab es immer seine Launen genannt. Er hatte immer so Launen, die ich nicht zuordnen konnte. Von jetzt auf gleich war der wie ausgewechselt, genau. Und womit ich es zu tun hatte, das habe ich wirklich erst, da bin ich mir heute ja nicht mal so sicher, was das eigentlich war. Es ging über Abwertung, dann war ich wieder sein Goldstück und ich hatte vorher schon Beziehungen, die immer schwierig waren. Also ich kenne das eigentlich so und deshalb habe ich auch gedacht, ich kann damit umgehen. Aber über die vielen Jahre habe ich halt gemerkt, ich kann nicht damit umgehen und ich selber habe mich so sehr verändert. Ich bin ich bin ganz anders geworden, als ich mal war und das ist eigentlich das, was mich auch jetzt noch so umtreibt, was aus mir geworden ist, sag ich mal. So.
Ja, das ist leider Gottes oft, gell? In einer toxischen Beziehung verändert man sich, da rutscht man irgendwie so ab und man hat vielleicht am Anfang schon gar nicht gewusst, wer man selber ist, aber es wird dann schlimmer mit der Zeit in so einer ungesunden Beziehung. Was waren denn so die ersten Punkte, wo du festgestellt hast, oder die ersten Werkzeuge, sag ich mal, die er benutzt hat, wo du schon das Gefühl hattest, vielleicht auch im Unterbewussten, da stimmt definitiv was nicht?
Ob das jetzt so die ersten Anzeichen waren, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall fällt mir ein, dass es sehr früh losging mit damit, dass ich halt, ich will sagen, bestraft wurde mit Nichtachtung, mit Anschweigen, mit sich einfach nicht mehr melden. Dann Also beleidigen, beschimpfen. Später kamen dann Drohungen dazu im Laufe der Jahre. Es wurde immer schlimmer. Also nach jeder Runde, sag ich, also wo es halt darum ging, ihm wieder zu verzeihen, es nochmal zu versuchen, danach wurde es immer schlimmer. Jedes Mal.
Und
Also diese
wann?
Schweigebehandlung, ja, es gibt ja so viele Ausdrücke dafür,
Ja, dieses Silent Treatment,
genau, ja, ich, genau, also das habe ich mir alles angelesen, das weiß ich, wusste ich vorher alles nicht. Ich habe immer gesagt, der hat so komische Launen und wenn wir uns gestritten haben, habe ich auch gesagt, du bist doch krank, das ist doch nicht normal, so verhält man sich nicht. Ja.
und diese Kreisläufe, diese toxischen, diese Runden, wie du sie auch genannt hast, begann das auch wieder mit diesem klassischen Lovebombing, also das sind ja diese, wie du sagst, diese typischen Ausdrücke, ich sage halt auch gerne so deutsche Wörter dafür, also begann das dann auch wieder mit diesem Zurückholen, mit diesen, die Sterne vom Himmel holen, dieses Lügenkonstrukt wieder neu aufbauen, oder kam da einfach gar keine Entschuldigung, sondern so eine Selbstverständlichkeit?
Eher das Zweite. Also eine Entschuldigung habe ich nie bekommen. Also wir haben eine 12-jährige Beziehung geführt, wo wir nicht in einem Haushalt waren. Das hat nicht geklappt. Also dieses Zusammenziehen, Zusammenkommen, Zusammenziehen, das ging alles ganz, ganz schnell von ihm aus. Wir waren erst wenige Monate zusammen. Da hat er beschlossen, er kündigt seine Wohnung und kommt zu mir. Also ich muss dazu sagen, ich war mit 32 Jahren bin ich Witwe geworden und stand mit zwei kleinen Kindern da. Mein Mann ist damals beim Autounfall ums Leben gekommen da war ich erstmal mit meinen Kindern alleine eine Zeit. Ja, als er dann kam, ich wollte es so sehr. Ich wollte es so, so sehr, dass es klappt. Und deshalb habe ich das auch alles mitgemacht. Also ich habe gedacht, boah, der muss dich so lieben, dass er dich mit den beiden Kindern nimmt und der will mit dir zusammen sein, immer. Ja, dann ist er zu mir gezogen und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, du kannst aber doch nicht mein ganzes Leben auf den Kopf stellen, weil es halt so, ich weiß nicht, ob das eine Tagesordnung war, es kam mir halt so vor, dass ich mich halt danach gedreht habe, wie er arbeitet, welche Schicht er hat, wie er gelaunt ist, ob der Fußballverein gewonnen hat oder ja, wie seine Launen halt waren. Danach habe ich meinen Tag gestaltet und ich war ganz, ganz oft auf dem Sprung, so innerlich immer auf dem Sprung. Das fing schon ganz, ganz früh an und das hat dann auch alles nicht hingehauen und dann haben wir uns getrennt räumlich. Aber um diese Beziehung habe ich gekämpft. Also es war nicht von ihm aus, dass er wieder zurückkam. So, das habe ich nur gelesen immer, dass solche Menschen wohl ständig wieder zurückkommen und einen zurückholen. Das war nicht so. Also wenn er weg war, dann war er weg. Und ich bin dann hin. Also ich bin immer zu ihm. Ich bin immer zu ihm und habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, dass der alles auf den Kopf stellt, dass der mich verrückt macht und mich dann fallen lässt wie Müll. Das habe ich auch immer so als heute noch als Gefühl. Ich bin entsorgt worden letztendlich nach 15 Jahren. Ich bin weggeworfen worden.
Würdest du heute sagen, es ist eine Sucht nach so einem toxischen Menschen, der einen immer wieder abwertet und schlecht behandelt?
Ich fürchte ja, ich fürchte, dass das in mir so drin steckt. Ich kenne gar keine andere Beziehung. Also so extrem, wie ich das jetzt in dieser Partnerschaft erlebt und mitgemacht habe, was früher ja nicht. Da habe ich schneller den Absprung geschafft. Da hatte ich auch nie so diese Zukunftsängste. Da habe ich immer gedacht, ich schaffe das auch alleine mit meinen Mädchen oder überhaupt, als ich auch früher schon, als ich noch keine Kinder hatte. Ich schaffe das schon alleine. Aber jetzt in dieser Beziehung, Ich habe so das Gefühl, die hat mir den Rest gegeben. Also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich wollte so sehr, dass es klappt und ich habe so viel dafür in Kauf genommen. Also an Abwertungen, an Beleidigungen, an Drohungen, an Zukunftsversprechen. Ich wollte es glauben. Ich wollte glauben, dass es für mich gut ausgeht, dass ich irgendwann die Belohnung praktisch dafür bekomme, dass ich so viel ausgehalten habe. Das
Ja.
ist für mich die Form von Liebe, die ich kenne.
Genau.
Ja.
Das ist der Punkt, ja, dass wir Betroffenen eine gewisse Art von Liebe kennen, die sich eher durch Schmerz und Abwertung und Entschuldige, und durch so viele andere Dinge auszeichnet, aber eben nicht diese klassische bedingungslose Liebe, die zum Beispiel Eltern geben sollten. Und die bauen wir dann quasi um in so ein Heimatgefühl, und dieses Heimatgefühl kennen wir dann eben nur in diesen schlechten Merkmalen, sage ich jetzt mal. Und dadurch ist es für uns in Ordnung zu leiden, so rechtfertigen wir das, glaube ich, ja. Und wie war denn das im Vergleich zu deinem verstorbenen Mann? Wie war die Beziehung da? War die auch so oder war das eine liebevolle Beziehung?
Also zwischen meinem Mann und mir war das, wir hatten eine starke Anziehungskraft zueinander. Also wir haben viel, es gab viel Zärtlichkeiten, es gab viel Berührung, es gab so viel liebe Worte. Und dann war bei ihm eben, bei ihm sein Problem war, dass er halt von Drogen nicht wegkam. Also jede Form von alles Mögliche. Und
Okay.
wenn aber, ja, und dann ist er immer mal für ein paar Wochen verschwunden, hat seine Sucht ausgelebt und dann kam der wieder. Und also es war zum Beispiel, als unser Baby geboren wurde, ich gebe ihm zum Beispiel einen Einkaufszettel mit und er sagt, er geht jetzt los und wir sehen uns heute Abend wieder. Und dann kommt er nicht nach Hause. Und dann kommt er 2 Wochen nicht und dann kommt er 3 Wochen nicht. Und dann steht er irgendwann vor der Tür mit den Eingekauften, mit den Einkäufen. Und ja, hallo Engel, es tut mir leid. Und du weißt ja, wie ich bin. Und dann ja, war er eben wieder da. Und dann war er wieder lieb. Und dann war meine kleine Welt wieder in Ordnung. Ich hatte meine Familie wieder komplett.
Ja.
Und den Kummer, den ich in diesen 3 Wochen hatte, diese ständige Angst, dass er nicht mehr lebt, dass er vielleicht gar nicht mehr nach Hause kommen kann. Das war dann erstmal wieder weggeschoben und ja, und eines Tages kam er ja dann nicht mehr nach Hause. Das war ja dann tatsächlich so, wie ich das immer befürchtet habe, dass er eines Tages nicht mehr nach Hause kommt. Zwar nicht, weil die Drogen ihn geschafft haben, sondern weil er vielleicht unaufmerksam war. Jedenfalls hat er die letzte Kurve vor zu Hause nicht geschafft und ist dann halt bei diesem Autounfall ums Leben gekommen. Da war meine erste Tochter 9 Jahre alt und das Baby 9 Monate. Und ich war 32. Und diese Wunde habe ich natürlich also in diese letzte Beziehung mit reingetragen. Und ich hatte ständig in dieser Beziehung diese Angst, wenn ich mich nicht genug anstrenge, wenn ich nicht alles gebe, dass ich ihn dann auch verliere, dass er dann auch irgendwann nicht mehr wiederkommt.
Also eigentlich fast schon eine Retraumatisierung, dass man diese Angst mitnimmt und dann projiziert und dann auch noch in einen Mann gerät, der ein sehr ungesundes Verhalten in die Beziehung mitbringt.
Ich weiß nicht, ich habe ja jetzt so im Nachhinein, ich bin ja jetzt seit knapp 2 Jahren weg aus dieser Beziehung und also am 11. Februar ist 2 Jahre her. Und seitdem beschäftige ich mich so sehr damit, was ist denn da gelaufen und was ist mit dir, also welchen Anteil ich daran habe, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ja, für mich ist das, ich fühle mich heute noch traumatisiert. Also für mich ist das alles, was ich jetzt auch so, also was noch dazu kam in diesen 15 Jahren und wie das geendet hat, das war, als wenn das alles so, es musste wahrscheinlich so passieren. Meine Tochter hat damals schon immer gesagt, das mit euch nimmt ein ganz böses Ende. Ich habe Angst davor. Und ich habe das nicht wahrhaben wollen. Aber sie hatte letztendlich schon recht.
Ja,
Ja, traurig.
ich glaube auch als Außenstehender nimmt man das natürlich ganz anders wahr als jemand, der da mittendrin ist in dieser Art Beziehung. Was war denn schlussendlich der ausschlaggebende Punkt, dass du dich getrennt hast? Oder war das er, der gegangen ist und du bist ihm nicht nach?
Nein, also die letzten Jahre unserer Beziehung, die letzten 3 Jahre unserer Beziehung haben wir zusammengelebt. 2017 hatte ich ein Burnout und ja, da wurde mir dann auch ein chronischer Erschöpfungszustand oder chronische Erschöpfungsdepression nennt sich das, glaube ich, wurde mir dann diagnostiziert. Und es ist auch so, dass ich tatsächlich nicht so belastbar bin wie viele Frauen in meinem Alter oder ja, wie es vielleicht auch in der Gesellschaft als normal angesehen wird. Und also ich bin schon anders als die meisten anderen. Und ich habe das dann natürlich, also ich habe das dann auch gewollt. Ich habe mich gefreut, dass es endlich dazu gekommen ist, dass ich den Mut gefasst habe, doch wieder mit ihm zusammenzuziehen. Und er hatte ein kleines altes Häuschen, Reihenhäuschen und zur Miete und hat sich vorgenommen, das peppen wir jetzt auf. Und immer wenn es ums Schaffen ging, um was aufbauen, um was zu, ja, zu herzurichten, dann waren wir ein super Team. Und das hat gepasst einfach. Und wir waren immer beschäftigt. Und wenn wir nicht beschäftigt waren, dann wurde es schlimm. Also die 3 Jahre, die wir zusammen gelebt haben, haben wir halt damit verbracht, das Haus umzubauen. Und alles, was wir hatten, ging da rein. Und er hat immer gesagt, ich soll Geduld haben, unsere Zeit kommt noch. Und ich sollte lebenslanges Wohnrecht haben. Und er wollte mich heiraten. Und ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich bekomme dann später, also ich bin versorgt. Ich brauche keine Angst haben, weil ich immer die Angst habe, ja, dass ich halt in Altersarmut ende. Und ich weiß ja, was ich, also ich habe immer Jobs gehabt, wo man halt am Minimum verdient. Und viele Jahre, wo ich mit meinen Kindern alleine war, ja auch nur Minijobs hatte oder so, die, also ich weiß, dass ich eine ganz, ganz, ganz kleine Rente bekomme und so. Und von daher war das für mich wie wirklich der belohnt mich dafür. Das war so, ich weiß, das hört sich bestimmt verrückt an, aber für mich war das so. Wir schaffen jetzt was zusammen und dafür sorgt der für mich. So, das, ja, das war unser Deal, sage ich jetzt mal.
Ja.
So. Und aber ich habe mich damit mit dieser Vereinbarung, die wir da getroffen haben, habe ich mich so ausgeliefert. Und die Beleidigung und Bedrohung und Beschimpfung, die wurden halt auch immer extremer in diese Richtung, dass ich halt nichts bin, dass ich nichts habe, dass ich für wen macht er das alles? Und ja, das habe ich mir ständig angehört. Und alles, was ich gegeben habe, das war immer alles nichts. Es war
Ja.
nie, nie genug.
Ja. Was würdest denn du einer Frau raten, die momentan in so einer Beziehung feststeckt?
Dass sie genau hinhört und dass sie das ernst nimmt, was sie da hört. Und dass sie nicht schweigt, dass sie sich verbündet, jemanden sucht, der dem sie das alles erzählen kann. Und dass sie auch das, was von außen wahrgenommen wird, die Sorgen, die sich die eigenen Kinder machen oder die Familie oder die Freunde, irgendjemand, der das mitbekommt, wie man sich selber verändert. Nimm das ernst. Das sind Alarmglocken. Das sind, ja, man sollte das nicht runterspielen. Das ist kein Witz. Also aus diesem ganzen Gift wieder rauszukommen, es ist so anstrengend
Es
und
ist wahnsinnig
schwierig.
anstrengend, ja, das stimmt.
Ja, schwierig,
Aber
ja.
Vor allem, es sind so viele Aspekte, wenn man sich quasi ab, wie du sagst, ausliefert und abhängig macht, gibt es ja verschiedene Arten. Es gibt die quasi emotionale Abhängigkeit und es gibt die finanzielle Abhängigkeit, dann die räumliche Abhängigkeit. Und wenn man von allen Seiten abhängig ist und dann erstmal schauen muss, habe ich die Kraft, da rauszukommen? Wie komme ich da raus? Wie komme ich am wenigsten beschadet da raus? Wie komme ich zu einem Job oder zu Geld? Wie komme ich zu einer Immobilie, wo kann ich wohnen? Weil das ist ja alles, es zieht alles so einen Rattenschwanz nach sich. Ne? Da ist einmal die große emotionale Abhängigkeit, dass man ja eigentlich vom Herz her nicht gehen will, aber der Kopf sagt, komm, bitte mach jetzt was, veränder was, das geht nicht gut aus. Und dann kommen die Schritte, okay, habe ich genug Geld, dass ich mich allein versorgen kann? Habe ich genug Geld, dass ich eine Wohnung mieten kann? Das sind ja alles Fragen, die einen dann einprasseln und alles auf dieses Ohnmachtsgefühl, das man in so einer Beziehung ja auch hat. Und das nächste ist ja auch, man sollte sich um sich selbst kümmern, aber ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich kann mich noch erinnern, man hat die Kraft einfach gar nicht. Man hat die Kraft, an manchen Tagen nicht mal zu atmen. Man hat das Gefühl, es muss einem jemand helfen beim Aufstehen und beim Atmen.
So ist es, genau so ist es, das beschreibst du ganz gut. Also ich habe, wie gesagt, einen Halbtagsjob in der Gastronomie und wenn ich dann nach Hause kam, ich war ganz oft, oder ich bin, muss ich ja sagen, ich bin ganz oft müde. Ich brauche unglaublich viel Ruhe, immer noch. Und damals, als wir halt noch zusammen, also vor 2 Jahren, als wir noch zusammen gelebt haben, da wollte ich mir halt diese Ruhe auch gönnen. Ich wollte mich mittags hinlegen oder, aber ich habe mich nicht getraut. Ich war einfach so, wenn er sich hingelegt hat, dann war das für mich wie, okay, jetzt kannst du auch. Oder wenn er auf Schicht war, dann habe ich geguckt, was brauche ich jetzt gerade wirklich? Muss ich. Also ich habe dann halt erstmal gesehen, dass ich meine Aufgaben erledige, die allerdings nicht von ihm gestellt wurden, sondern die ich mir selbst gestellt habe. Das Haus muss tipptopp sein und das Essen muss vorbereitet sein und du musst dies und das. Und wenn ich das abgehakt hatte, dann habe ich dann überlegt, lege ich mich jetzt hin oder gehe ich lange unter die Dusche oder weiß ich nicht, gehe ich spazieren, irgendwas. Und mit so Kleinigkeiten habe ich mich dann auch manchmal selber wieder so ein bisschen in die Spur gebracht. Und jetzt, ja, als es dann halt zum Ende ging, habe ich wirklich auch geglaubt, ich kann gar nicht mehr ausziehen. Ich weiß nicht, wie ich das vorher, vor dieser gemeinsamen Zeit geschafft habe, aber zu dem Zeitpunkt, als wir zusammengelebt haben, jetzt zum Ende hin, habe ich wirklich geglaubt, ich bin nicht mehr fähig, ich habe nicht die finanziellen Möglichkeiten, eine Miete zu bezahlen. Ich wüsste gar nicht, wen ich um Hilfe bitten soll beim Auszug. Ich bin auch in Therapie gewesen und meine Therapeutin war die erste, die überhaupt dieses Wort mal in den Mund genommen hat, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und ich weiß noch wie heute, dass ich mich so schlecht gefühlt habe, als sie beschrieben hat, was mit dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung gemeint ist. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, was habe ich denn bloß hier erzählt, dass sie so schlecht von ihm denkt und wie kann das denn sein, dass sie sich so ein Urteil bildet und was bin ich für eine schlechte Frau, wenn er das wüsste. Und das geht überhaupt nicht, das darf nie rauskommen, das darf gar keiner wissen. Was für einen Eindruck ich wohl vermittle, was für eine
Ja.
schreckliche Partnerschaft das ist. Also ich habe mich dafür geschämt und es ist manchmal heute noch so, dass ich mich schäme, dass das überhaupt alles so weit gekommen ist. Und ja, also.
Ja,
Boah.
man macht sich selbst weit ein Stück abhängig. Also ich habe das auch bei mir beobachtet oder im Nachhinein, wenn man so reflektiert, man macht sich selbst auch abhängig, nicht nur der toxische Part einem, sondern man sich selbst auch. Und man nimmt sofort alles in Schutz. Also das unterschreibe ich sofort. Das ist immer so ein, wenn ein anderer zu dir sagt, du, das ist ja nicht gesund und das ist, dir geht's nicht gut, ich sehe das ja auch und kann ich dir irgendwie helfen? Es ist sofort dieses Nein, es ist alles in Ordnung und man beschützt das Ganze dann auch noch, ja. Also ich kann das sehr, sehr gut verstehen und nachvollziehen. Wie war denn das an dem Tag, wo du gesagt hast, so, stopp, das geht so nicht mehr. Also wie verlief diese Trennung zwischen euch?
Das ist heute noch für mich ein ganz, 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 ganz übles Thema. Also vor diesem Tag ging zwei Wochen Schweigebehandlung. Wir haben
Ja.
seit 2 Wochen kein Wort geredet. Er hat sich wohl ein neues Auto gekauft, also er hat sich ein neues Auto gekauft und zu diesem Auto, das sollte ich wohl unterschreiben. Und das hat er mir aber nicht erzählt. Das hat er ist zur Arbeit gefahren, zu meiner Tochter auf die Arbeit gefahren und hat zu ihr gesagt, bring deine Mutter dazu, dass sie unterschreibt. Und dann kam ich nach Hause von einem gemeinsamen Nachmittag mit meiner Tochter. Bin dann unter die Dusche gegangen, habe mich fertig gemacht für den Abend und wollte dann mich halt zurückziehen. Und dann hat er mich, also ich kam aus der Dusche bekleidet mit einem Bademantel. Und dann hat er mich gefragt, was ist jetzt, unterschreibst du oder nicht? Und dann habe ich gesagt, wie kannst du es wagen, zu meiner Tochter zu gehen auf die Arbeit? Und dann ist er aufgesprungen, auf mich los, hat meine Haare gepackt, hat mich durchs Wohnzimmer geschliffen, hat mich rausgeschmissen in den Windfang und hat gesagt, so wie du bist, gehst du hier raus, ich will dich nicht mehr sehen. Und dann habe ich mich wiedergefunden, am Boden liegend, halbnackt. Und ich habe gedacht, ich muss sterben müssen. Das war so, ich habe gedacht, du kannst so nicht weitermachen. Was passiert hier? Was macht der? Und was mache ich mit mir? Was ist das hier? Ich habe wohl auch geschrien und geschrien und dann irgendwann kam sein Sohn rüber, der unser Nachbar war und hat dann halt, also ich, ja, ne.
Du kannst
Also
dir
im
ruhig mal
Laufe.
einen Moment Zeit nehmen. Atme durch. Ich finde es so stark und mutig von dir, dass du darüber sprichst und ich weiß, wie schwer dir das fällt. Nimm dir gern mal einen Moment für dich. Ich glaube, auch die Zuhörer verstehen das.
Ich weiß gar nicht, ob das. Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt in diesem Moment fühle ich mich ja so, als würde ich das nur dir erzählen. Verstehst du?
Ja.
Ich habe ein bisschen Angst, was passiert, wenn das rausgeht, also wenn das nicht mehr unter 4 Augen bleibt oder das ist, ich weiß nicht, ob ich, habe ich wirklich diesen Mut? Keine Ahnung, ich wundere mich gerade über mich selbst. Ich habe jedenfalls diesen Abend dazu benutzt. Ich habe in meinem Zimmer gesessen die ganze Nacht, ich habe 2 Taschen gepackt. Und habe die ganze Nacht auf dem Bett gesessen und gewartet, dass es Zeit wird, zur Arbeit zu gehen. Und habe die ganze Nacht überlegt, wenn du jetzt bleibst, darf er dich dann so weiter behandeln? Ist das die Frau, die du sein möchtest?
Ja.
Und alles in mir hat gesagt, nein, nein,
Ja.
nein, es reicht, es ist genug. Du musst jetzt gehen. Und dann bin ich zur Arbeit gegangen, tatsächlich mit 2 Rucksäcken. Und auf der Arbeit bin ich zusammengebrochen. Ich konnte nicht so tun, als wenn nichts passiert wäre. Mein Körper hat geschmerzt, meine Seele hat geschmerzt, alles hat geschrien in mir. Und ich wollte einfach nur Ruhe haben. Ich konnte nicht auf die Kunden zugehen. Ich konnte meinen Job nicht machen. Ich konnte nicht
Ja.
funktionieren. Und dann hat mich eine Kollegin dann halt zu dem Werksarzt gebracht und dann ging auch alles ganz schnell. Also ich wurde dann halt krankgeschrieben, überwiesen zum Hausarzt. Ich bin zum Hausarzt hin und habe dann nur gesagt, es geht um meinen Partner. Und wir haben den gleichen Arzt und jeder, der ihn kennt, sagt immer, das ist doch so ein toller, das ist
Ja.
doch ein, ja. Und ich habe gesagt, ist er auch. Und ich finde ihn heute noch toll. trotz allem, was er getan hat. Ich finde ihn immer, er hat immer noch seine tollen Seiten, die ich so vermisse. Und dass ich bin immer noch traurig darüber, dass wir das nicht geschafft haben. Aber diese schreckliche, unbändige Wut, die von jetzt auf gleich in ihm hochkocht, das geht nicht mehr. Das kann nicht, das ist so gefährlich geworden. Und nach diesem Tag war ich dann erstmal für 3 Monate praktisch mehr oder weniger obdachlos, also ohne festen Wohnsitz. Ich konnte bei meiner Schwester unterkommen, habe da ein Zimmer bekommen. Und dann fing mein Heilungsweg an. Ja. Und der ist jetzt, wie gesagt, fast 2 Jahre her. Oder dauert 2 Jahre an.
Ja.
Genau.
Was war denn so das Erste, was du ganz bewusst für dich getan hast als Heilung?
Ausgeschlafen. Ich habe mir die Ruhe geholt, die ich brauchte. Also die Familie meiner Schwester, die haben mir immer das Gefühl gegeben, dass sie da sind. Ich war nie alleine im Haus, aber sie haben mich in Ruhe gelassen. Also ich
Ja.
konnte runterkommen, wenn mir danach war, und ich konnte mich zurückziehen, wenn mir danach war. Dann haben sie mir das Essen halt raufgebracht ins Zimmer, haben geguckt, ja, ob ich atme, ob es mir gut geht, halt so. Aber sie haben mich gelassen.
Ja.
Und dann habe ich erst, dann da hatten wir ja dann auch Corona, einen Monat später. Also kam ja dann Corona, dann waren wir im Lockdown, und dann hatte ich so viel Zeit. Also ich hatte wirklich ganz, ganz viel Zeit, fast 3 Monate, wo ich wirklich erstmal nur zur Ruhe kommen konnte. Und mir hat ja auch nichts gefehlt. Ich hatte meine 2 Reisetaschen da. Und hatte ein bisschen Klamotten, ich hatte ein Bett, also ein Zimmer, eine Unterkunft, und mir hat erstmal nichts gefehlt. Ich konnte erstmal diese offene Wunde, die gerade da war, die konnte ich dann erstmal verarzten. Und ja, dann ging das so vielleicht nach 2 Monaten oder so ging das dann los, dass ich auch rausgegangen bin, das Wetter wurde schöner. Ich bin dann, habe mir das Fahrrad von meiner Nichte geliehen, bin Fahrrad gefahren, stundenlang, ohne festes Ziel. Und dann habe ich dann auch gemerkt, so, wie gut mir das tut. Dass keiner will was von mir, ich brauche nicht auf Eierschalen laufen, ich muss mich nicht zusammenreißen, keiner sagt mir, was ich wieder falsch gemacht habe. Oder ja, so ging es los mit dem Heilungsweg, genau.
Was würdest denn du jemanden raten? Also wir haben ja viele Zuhörer, die sich noch in einer toxischen Beziehung befinden. Was würdest du als jemanden, der das den Anfang hinter sich hat und der verschiedene Heilungswege ja schon ausprobiert hat, was würdest du raten? Was sind denn so die essentiell wichtigsten Dinge gerade am Anfang?
Also mir hat, wie gesagt, ganz viel Ruhe geholfen. Sprechen konnte ich nicht. Ich habe, so wie eben auch, es kommt ja heute noch hoch, dass ich sofort heule.
Ja.
Sprechen fällt mir immer noch schwer darüber. Aber ich glaube, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden, ob das unbedingt raus muss. Wichtig ist, dass man diesen Schmerz annimmt und sich darum kümmert.
Ja.
Alle Energie, die du sonst, oder ja, ich spreche von mir, also die ich sonst in ihn oder in andere gesteckt habe, die gehört jetzt mir. Die muss ich jetzt in mich stecken, damit, wenn ich gesund werden will. Oder zumindest, wenn ich einigermaßen vernünftiges, zufriedenes Leben führen möchte. Und ich habe ganz viel recherchiert über dieses Thema. Und als ich festgestellt habe, dass ich nicht alleine bin, wollte ich eben auch, ich wollte keine Therapie mehr machen. Ich wollte mit Betroffenen, also ich wollte mir, also ich wollte irgendwie so eine Gemeinschaft haben von Betroffenen, weil ich das Gefühl hatte, da brauche ich mich nicht groß erklären, die wissen, also wie man sich dann fühlt. Und dann habe ich ja deine Seite gefunden. Ich habe deine Selbsthilfegruppe gefunden. Und ja, und da ging das los, dass ich wirklich gedacht habe, ich werde verstanden. Ich bin nicht die Verrückte. Ich bin nicht verrückt. Das ist
Ja.
alles echt, was ich erlebt habe. Und das ist gefährlich gewesen. Und das, ich rede mir das nicht ein, ich übertreibe nicht, ich bin nicht, ach, das Sensibelchen oder so, ja. Also ich war
Ja.
eine untergleichen.
Ja, ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass man Menschen findet, kennenlernt, mit denen man sich auf Augenhöhe austauschen kann, wo man nicht die Angst haben muss, dass man hört, jetzt redet er das doch nicht ein oder na, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Ich weiß, dass ein Nicht-Betroffener das nicht verstehen kann. Das, der fühlt das nicht, der hat das nicht mitgemacht, der weiß einfach nicht, was wir da durchmachen mussten, ja. Und das ist auch legitim, aber trotz allem, glaube ich, sollten wir gerade jetzt in dieser Zeit mit allen Themen sensibel umgehen und akzeptieren, dass es wirklich leider Gottes viel Missbrauch auf der Welt gibt. Und ich glaube, gerade in so Austauschbereichen von Selbsthilfegruppen, Austauschrunden oder einfach so Bekanntschaften, die man ja online Gott sei Dank findet heutzutage. Und wie du richtig sagst, man tauscht sich aus, man hört dem anderen zu, man merkt auf einmal, ich habe das jetzt wieder gehabt, wie du auf Eierschalen gesagt hast. Bei mir, ich denke mir das auch. Ja. Also ich hatte das in vielen Jahren und Bereichen meines Lebens, dass ich heute froh bin, dass ich einfach ich sein darf, dass ich so leben darf, wie ich das möchte und nicht ständig beim Heimkommen überlegen muss, okay, wie rede ich heute, was spreche ich heute, was darf ich nicht sagen, sollte ich eher ruhig sein, sollte ich das Ruder übernehmen, sollte ich eher ducken, sollte ich gar keine Meinung haben. Also man wird ja quasi schon zum Hellseher, sage ich jetzt einmal übertrieben, ja. Und das ist einfach der Punkt, dass man in so einer Runde oder bei Gleichgesinnten sich austauschen kann, und wirklich merkt, okay, das ist jetzt 7 anderen auch passiert, exakt so wie es mir passiert ist, also liegt es definitiv nicht an mir. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Heilungspunkt zu verstehen, dass man nie Schuld an Missbrauch hat. Man hat keine Schuld, wenn der andere Missbrauch an einem verübt. Und das ist aber der Punkt, den wir uns so gerne und oft einreden, dass wir sagen, ja, es liegt halt an mir, ich hätte das nicht sagen dürfen, ich hätte vielleicht früher heimkommen müssen, vielleicht hätte ich ein Quäntchen mehr Salz ins Essen geben müssen, dann wäre er sie nicht so ausgezuckt. Und ich glaube, da machen wir uns das Leben leider Gottes immer wieder selber schwer, weil wir begreifen müssen, es ist nicht unsere Schuld.
Ja, genau. Genau. Also es gibt jetzt schon viele gute Tage, wo ich das auch tatsächlich spüre. Ich bin nicht schuld. Also ich bin nicht die Verrückte, ich bin nicht die das alles übertreibt. Oder wenn ich versuche, über diese Trennung zu sprechen, dann höre ich ja ganz oft, wie, du bist doch jetzt drüber weg, nach so langer Zeit. Also das kann doch gar nicht mehr sein, dass du da noch nicht drüber weg bist. Weil das eben, wie erkläre ich, dass das keine normale Trennung ist? Wie erkläre ich anderen, die das nicht erlebt haben, Gott sei Dank, dass dieses Gift im Körper ist und dass es
Ja,
nicht
richtig.
raus, wie kriege ich das raus aus meinem Körper? Und ich bin ja auf der Suche, also ich versuche wirklich so, so viel. Ich habe mir das auf die Fahne geschrieben, dass ich jetzt meine Nummer eins bin. Und jetzt kriege ich all die Liebe und Fürsorge und ich bin mir selbst die beste Freundin. Ich versuche mir mütterlich mich zu unterstützen. Ja, meine Kinder sind erwachsen, die brauchen mich nicht, also die stehen im Leben. Und all die Zeit und all die Energie, die ich sonst rausgegeben habe, die ziehe ich mir jetzt zurück. Also die hole ich jetzt, die brauche ich auch für mich. Ich hätte jetzt im Moment gar nicht die Kraft für eine neue Beziehung und auch viel zu viel Angst mit den Wunden, die noch da sind, dass ich wieder ein altes Muster laufe, dass ich wieder packen Raum voll mit 20 Männern und den mit den schlimmsten Problemen, den finde ich raus.
Ja.
Ohne mit denen zu sprechen oder irgendwas von denen zu wissen. Davor habe ich Angst. Das darf nie wieder passieren. Und deshalb Ist das jetzt so, ich meditiere, ich lese ganz viel, ich verfolge deine Seite, ob das auf Instagram ist, ich melde mich zu Selbsthilfegruppen, die du ja noch weiter anbietest. Ich habe zwei Heilreisen bei dir, die mich vorangebracht haben. Ich hatte, ich versuche alles Mögliche an Kursen. Also ich investiere jetzt wirklich in mich, in meine körperliche und seelische Gesundheit.
Ja, und ich
Ja.
glaube, das ist das Wichtigste, das man machen kann. Und ich finde das auch so schön, dass du arbeitest ja auch so selbstständig an dem Ganzen und recherchierst, wie du sagst, und wenn wir miteinander sprechen und du liest viel drüber. Und ich glaube so, das sind die wertvollsten Punkte, die man jemandem mitgeben kann. A, dass er wirklich individuell schaut, was brauche ich selber. Dann ganz wichtig ist die Ruhe, aber manche halten das noch gar nicht aus, ja. Also ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, bei mir war es einfach so, dass ich diese Stille und Ruhe noch gar nicht ausgehalten habe. Ich musste ständig mit jemand sprechen, weil ich noch gar nicht bereit war, darüber nachzudenken. Ich konnte den Gedanken daran noch gar nicht ertragen. Also ich glaube, da muss man wirklich, jeder muss schauen, okay, wo darf ich mich vielleicht auch selbst ein Stück weit abholen? Und wie beginne ich das Ganze? Oder Meditation. Meditation ist wundervoll. Ich liebe Meditation heute. Vor ein paar Jahren, wie ich damit begonnen habe, ich konnte diese 3 Minuten Stille am Anfang schon nicht aushalten. Also da gibt es so individuell viele Unterschiede. Und auch der Punkt, wo du gesagt hast, das Gift im Körper, auch das ist so wichtig, ein ganz wichtiger Punkt, auch Ernährung und die physische Gesundheit, wirklich für den Körper das Bestmögliche zu tun, aber sich auch nicht überfordern gleichzeitig, sondern dass man wirklich einen Schritt nach den anderen macht, dass man nicht in so einen Perfektionismus reinrutscht, den man dann wahrscheinlich auch nicht stemmen kann.
Genau, also ich war ja 3 Monate bei meiner Schwester untergekommen, und als ich dann diese Wohnung hatte, in der ich jetzt bin, als ich diesen Mietvertrag unterschrieben habe, das war alles noch so schwammig. Ich habe mich nicht gesehen, alleine lebend. Wie soll das denn
Ja.
gehen? Als ich dann hier drinne war und die ersten Wochen, ich habe nur geheult. Ich habe so sobald ich raus, ich, also ich bin immer geschminkt rausgegangen und habe immer gelächelt. Auch das gehört zu mir. Das ist auch eine Rolle, die ich bin immer, ja, die immer lacht wahrscheinlich. Und zu Hause heule ich mir die Augen aus, weil ich so einsam bin und so. Ich fühle mich so verloren und so leer. Und ich denke, das kann doch nicht mein Schicksal sein. Was ist denn los mit mir? Und an diesem Punkt arbeite ich eben auch, dass ich damit aufhöre zu jammern und zu klagen, ich bin alleine, sondern dass ich auch das Schöne jetzt daran sehe, am Alleine sein. Denn dadurch, dass ich jetzt hier alleine bin und nicht die Verantwortung für jemand anders habe, kann ich eben, je nachdem, wie viel Kraft ich pro Tag habe, das dazu nutzen, für, was weiß ich, eine halbe Stunde spazieren gehen. Oder auch Stille kann ich auch nicht gut ertragen. Also wenn ich meditiere, sind das grundsätzlich geführte Meditationen. Ja, was ich mittlerweile wirklich gut kann, ist, dass ich mir Bücher schnappe und dann auch, also für mich dann hier sitze. Ich brauche immer Kerzen, ich habe die beste Beziehung zu meiner Wärmflasche.
Oh ja, das unterschreibe ich auch. Ich habe auch 2 jeden Tag.
Genau, also ich brauche ganz viel Wärme, ganz viel Ruhe, schlafen nach wie vor. Manchmal klappt das gut, dann habe ich wieder Phasen, wo ich halt viele schlaflose Nächte auch habe oder auch Flashbacks, Albträume und so. Aber auch das kann ich mittlerweile akzeptieren, auch wenn es schon 2 Jahre her ist und ich nach außen hin auch unehrlich bin in dieser Sache, dass ich wirklich abgewöhnt habe, also mich zu rechtfertigen, sondern einfach, ich lasse es dann halt stehen. Wenn jemand sagt, wie, du bist noch nicht drüber weg, dann lasse ich es stehen. Die können es nicht verstehen. Das
Ja.
erwarte ich von denen nicht, und ich erwarte von mir nicht, dass ich mich erklären muss, dass ich sage,
Richtig.
weil sofort im Hin also sofort ploppen diese Gefühle auf, wie, siehst du, es liegt doch an dir. Du bist falsch. Und
Ja.
damit das aufhört, habe ich aufgehört, mich zu rechtfertigen. Das ist auch
Ja.
ein Schritt, für den ich jetzt dankbar bin, dass ich das gelernt habe.
Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt allgemein. in solchen Verhältnissen, wenn es um Narzissmus, emotionalen Missbrauch in die Richtung geht, dass man sich nicht rechtfertigt. Weil ein anderer, der will es vielleicht nicht verstehen, der kann es nicht verstehen, man weiß nicht genau, was die Beweggründe sind. Und weil du gesagt hast, 2 Jahre, also ihr wart 15 Jahre liiert, ich finde 2 Jahre
Richtig.
gar nicht viel. Ich finde da 2 Jahre gar nicht viel. Man muss sich mal bedenken, was jemand mitmacht in dieser Zeit. Das kann ja von A bis Z alles sein an Missbrauch, ja. Und dann 2 Jahre zu brauchen, das finde ich eigentlich gar nicht viel. Da ist man eigentlich noch am Anfang der Heilungsphase. Und es gibt ja auch Menschen, bei denen begann es schon in den ersten Kinderjahren, weil da die Eltern auch eine große Rolle spielen und die Großeltern und die Verwandtschaft. Und Heilung, ich glaube nicht, dass Heilung ein Verfallsdatum hat, sondern ich glaube einfach, Heilung ist so eine individuelle Zeit, vielleicht sogar bis ans Ende des Lebens. Wir wissen das nicht, ja. Und die Seele und die Psyche und auch der Körper, die wollen Zeit haben. Ich glaube, dass das ganz essentiell wichtig ist. Und dieser Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, ich halte das so für richtig für Bullshit, ja. Also ich finde nicht, dass die Zeit Wunden heilt, sondern einfach das, was wir für uns tun, dass wir, wie du richtig gesagt hast, die Energie, die wir an andere verschwendet haben oder die wir anderen gegeben haben, die jetzt einfach für uns nutzen und bestmöglich zu schauen, okay, was ist für mich richtig, nichts ungenutzt lassen. Und auch ich kann bestätigen, dass man da einfach mal woanders Abstriche macht, bei Klamotten, bei Essen gehen, bei Fortfliegen, bei dem zweiten Urlaub im Jahr, sondern dass man einfach mal ganz bewusst sagt, okay, das und das Geld stecke ich heuer und nächstes Jahr in mich selber. Weil wenn ich es nicht in mich investiere, was dann? Natürlich investiere ich bei Schuhen auch in mich, aber brauche ich 17 Paar Schuhe? Brauche ich wirklich jedes Jahr 2 Urlaube? Brauche ich nur, damit ich jemand anderen gefalle? Das ist ja das Nächste in unserer Gesellschaft, wenn wir es wenigstens wirklich für uns tun würden. Und deswegen glaube ich, dass das bestangelegteste Geld ist wirklich in emotionale und physische Heilung in uns selbst.
Ja, das würde ich sofort unterschreiben jetzt mittlerweile. Also, ich bin ja aus diesem Haus raus mit, wie gesagt, 2 Rucksäcken und irgendwann durfte ich
Ja.
ja dann mal für 1,5 Stunden in sein Haus rein, als ich ihm dann mitteilen musste, dass ich eine Wohnung habe, dass ich nicht zurückkomme. Dann durfte ich mit einer Freundin zusammen ins Haus rein und durfte Sachen packen, also halt mein Deko-Scheiß, so hat er das genannt. Das durfte ich mitnehmen. Und jetzt habe ich eine 45 Quadratmeter kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und ich brauche den ganzen Scheiß nicht. Ich bin happy mit
Ja.
dem, was ich. Es ist so, es ist gemütlich, es ist kuschelig. Ich habe aus wenig habe ich was gezaubert und ich fühle mich sauwohl hier. Und das braucht man nicht. Du brauchst keine 140 Quadratmeter
Genau.
oder überhaupt, du brauchst das alles nicht. Was nützt es dir, wenn du da in Angst lebst und wenn du dich nicht traust, den Mund aufzumachen, wenn du nicht sagst, was du dir wirklich wünschst oder wie, wenn niemals eine Entschuldigung kommt und du gar nicht weißt, was soll ich denn noch verändern an mir, damit du endlich zufrieden bist. Das,
Ganz genau.
ja. Ja,
Ganz
auf
genau,
jeden
das ist
Fall.
es, ja.
Genau. Also diese Einsicht auch, dass man selber das wert ist. Das ist schon das erste Freudenfest, wenn du das,
Ja.
also wenn man das wirklich nicht vom Kopf her sich einredet, ich bin es wert, ich bin es doch wert und das muss doch so sein, dass ich auch mal Glück verdient habe oder so, sondern dass dein Herz dir sagt, das ist gut, dass du dich jetzt um dich kümmerst. Das
Richtig.
ja, dann hast du es verstanden und dann hast du auch kein schlechtes Gewissen mehr, wenn du um 9 Uhr morgens im Bett liegst und dir dann deinen Kaffee ins Bett holst, zum Beispiel. Das mache ich. Das ist für mich, ich zelebriere das richtig. Oder
Das
ich,
ist
also ich schleiche
super.
auch immer noch manchmal durch meine Wohnung. Ich schleiche hier immer noch rum. Ich wohne jetzt in einem 6-Parteien-Haus und schleiche hier immer noch rum, weil das halt ein Altbau ist und der ist sehr hellhörig. Aber an manchen Tagen da finde ich es sogar lustig, dass man mich hört. Also, dass ich morgens um 3:30 die Kaffeemaschine anstelle und die ist so wahnsinnig laut, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr habe und gesagt, nein, du kannst jetzt keinen Kaffee kochen, die Nachbarn werden wach. Nee, ich mache mir meinen Kaffee, weil ich das verdient habe.
Ja, richtig, ganz genau
So.
so ist es. Ja. Das ist, aber das sieht man, ich kenne dich ja jetzt schon, ich glaube, wir kennen uns jetzt schon 1,5 Jahre.
Ja, gut
Sowas?
1,5 Jahre, ja.
Genau, und diese Entwicklung in den 1,5 Jahren, auch wenn es kleine Schritte sind, aber die sind so großartig, ja. Die sind so großartig. Und das ist, ich kann das auch von mir nochmal sagen für alle Zuhörer. Bei mir hat das auch Jahre gedauert. Es ist schon lang her, diese Phase, aber ich kann mich auch heute noch erinnern. Also so Kleinigkeiten, die einem so glücklich machen, dass man das bewusst macht und dann sich im Nachhinein denkt, nee, ich mache das jetzt, das habe ich verdient, das bin ich mir wert, das ist
Ja.
einfach nur schön, ja. Oder nicht mehr zu denken, nee, ich muss da auf den anderen Acht geben und das darf ich nicht und um Gott, was denkt der vielleicht von mir? Nein, das ist einfach weg. Also man hat so Phasen, die Heilung sind ja so Phasen, leider Gottes auch Tiefs und auch Rückschläge. Also ich habe da auch manchmal das Gefühl gehabt, boah, jetzt dauert das schon 2,5 Jahre an und ich bin eigentlich so gut wie durch, aber jetzt stehe ich auf einmal wieder so im ersten Halbjahr. Aber diese Phase dauert dann auch nur ein paar Tage oder eine Woche und dann ist das
Genau.
wie weggeblasen gewesen. Also ich glaube, manchmal erinnert es einem auch dran, so schau mal, was du schon alles geschafft hast. Das darf man nie vergessen. Also für mich gibt es zwei essentiell wichtige Dinge. Das eine ist, wenn du durch die Hölle gehst, dann bleib nicht stehen, sondern geh weiter, dass du da schneller rauskommst. Und das zweite ist, dreh
Sehr
dich
gut.
manchmal um und schau, was du schon alles erreicht hast. Nicht schau immer nur nach vorne. Manchmal lohnt sich so ein kleiner Blick nach hinten, um wirklich zu sehen, wie großartig man nicht ist. Und das darf man sich ganz bewusst sagen. Das muss man sich auch sagen. Ja, schau den Weg, den du gegangen bist, in die 5 Löcher bist reingefallen, aber du hast von die 5 Löcher hast du auch 8 riesengroße Hochs, ja, die du
Ja.
geschafft hast und überwunden hast. Und ich glaube, mit kleinen Schritten und sich von Jahren niemanden einreden lassen, jetzt trauerst du immer noch, weil all das ist auch eine Trauerphase. Da ist
Ja.
nicht nur Schönes, da ist Trauer, Wut, Zorn, vielleicht auch ein bisschen Selbsthass manchmal mit drin, Selbstzweifel, aber ja, das sind einfach Punkte, glaube ich, die mehrmals kommen. Aber wenn man die mal wirklich ganz grob überwunden hat und hinter sich gelassen hat, dann werden es immer kleiner, diese Hürden.
Genau, das stimmt. Also ich habe mir auch angewöhnt, ein Tagebuch zu schreiben. Und wenn ich da mal so zurückblätter, das müssen gar nicht große Sprünge sein, also nicht Monat oder so, sondern mittlerweile wirklich vielleicht eine Woche zurück oder mal 2 Wochen zurück oder so. Und dann bemerke ich aber schon, wie das, dann habe ich einen schlechten Tag gehabt. Und dann steht da auch, es ist ein schlechter Tag. Kein scheiß Leben.
Ja,
Morgen geht es
genau.
vielleicht wieder anders. Oder ich kann mich an manchen Tagen überhaupt nicht im Spiegel betrachten, weil ich mit mir selber so zornig bin, dass ich das, also dass ich so viel habe geduldet und mitgemacht und nicht schon eher gegangen bin. Also diese Jahre, alles, was vor dieser Beziehung war, war ja schon nicht leicht. Und dann kam diese Beziehung noch, die, kann ich nur noch mal sagen, mir das Gefühl gegeben hat, das ist jetzt der Rest, also das ist, kam noch on top. Und das,
Ja.
da habe ich ja dann für mich jetzt so im Endeffekt beschlossen, jetzt reicht's. Und alles, was jetzt kommt, ob das, ja, jede Kleinigkeit, die jetzt kommt, ich weiß, ich fühle das immer mehr, dass ich meine Vision von einer glücklichen alten Omi, die gebe ich nicht auf. Also da arbeite ich dran. Und ich komme
Ja.
dieser Version auch stückchenweise näher.
Das sind so die passenden Abschlussworte eigentlich schon, würde ich sagen. Was würdest du denn so zum Abschluss? Gibt es noch ein paar weise Worte von deiner Seite an die Zuhörer, was ganz wichtig ist oder irgend so ein, zwei Sätze, die du jemand gern mitgeben würdest?
Du bist das wert. Du bist all das Glück und all die Liebe und alles, was du für andere geben kannst, das hast du verdient, dass du dir das selber gibst.
Ja.
Jeder Einzelne. Keiner muss das für immer ertragen.
Ganz
Jeder hat
genau.
das verdient. Und wenn es nicht von außen kommt, gib es dir selber. Also nimm dich selbst in den Arm. Das ist am Anfang alles ganz, ganz komisch, das fühlt sich irre an, das hört sich irre an, aber wenn man das ganz leise für sich heimlich macht, muss ja gar keiner sehen.
Genau.
Alles, aber das tut so gut und das hilft so sehr. Ja.
Astrid, es war mir ein Volksfest. Es war so schön, mit dir zu plaudern und vielen Dank, dass du so Einblicke gewährt hast. Ich weiß, dass das für dich nicht leicht war. Ich glaube aber, dass das vielen, vielen, vielen Menschen da draußen helfen wird und vielen Frauen, die auch in so einer Situation sind, wie wir sie waren, die noch nicht den Mut hatten oder vielleicht noch nicht die Kraft haben oder vielleicht gerade den Mut und die Kraft zusammensammeln, da auszusteigen oder die vielleicht gerade am Anfang der Heilung stehen. Und ja, umso mehr freue ich mich, dass wir das Gespräch da heute hatten. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Selbsthilfe. Jetzt
Ja, genau.
freue ich mich sehr. Ich
Ich
bedanke
auch.
mich bei dir auf alle Fälle für deine Worte und für dein Gespräch oder das Gespräch mit dir.
Ja, ich
Und
danke dir, dass du mir diese Plattform hier gegeben hast, dass du mich gerüttelt hast, auch zu sprechen überhaupt.
ja, ich finde das ganz, es ist ganz wichtig, ja, dass man diesen Dingen eine Stimme gibt, weil ich glaube, umso mehr Menschen aufstehen und sagen, das ist mir passiert, auch wenn es anonym ist oder auch wenn es jetzt nur der Vorname ist. Es ist einfach wahnsinnig wichtig zu sehen, wie viele wir eigentlich sind. Und es wird uns immer weisgemacht, das sind Einzelfälle, ja. Oder, na ja, das kann mal passieren. Oder, na jetzt nimm das doch nicht so ernst. Also, ich habe so oft auch hören müssen von Institutionen, na ja, Streit gibt's doch überall mal. Aber das hat ja mit Streit im Prinzip nichts mehr zu tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass man aufsteht und aufzeigt und sich selber eine Stimme gibt und auch dem Ganzen eine Stimme gibt. Und ich glaube, umso mehr wir sind, und umso mehr wir dieses Tabu auch brechen, umso mehr nimmt man das auch ernst mit der Zeit.
Ja, das hoffe ich. Das hoffe
Das
ich
ist
sehr.
ganz
Also
wichtig.
wenn nur eine, die heute zuhört oder einer, der heute zuhört, merkt so, ich versuche das, ich versuche es, also ich bin es mir wert oder ich hoffe jedenfalls, dann haben wir alles richtig gemacht. Dann hat
Genau.
sich jeder, ja.
Genau, das sehe ich auch so. Vielen, vielen Dank dir. Ich freue mich schon, wenn wir uns wieder sehen und hören. Und in diesem Sinn verabschieden wir uns mal von unseren Hörern
Ja.
und wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag. Liebe Astrid, alles Liebe, bis bald. Danke
Bis
nochmal.
bald. Ich danke
Tschüss,
dir.
Baba.
Tschüss.